Hey, willkommen bei Rheinland-Pfalz hat die Wahl, der achteiligen Sonderreihe des Rheinland-Pfalz-Podcasts Wissen, was läuft, zur Landtagswahl am 22. März. Mein Name ist Cara Ballerin. Ich bin Politikredakteurin der Rheinland-Pfalz. Und bei mir ist heute wieder meine Kollegin Karin Dauscher. Denn es gibt, glaube ich, niemanden, der sich so gut mit Landespolitik in Rheinland-Pfalz auskennt wie sie. Seit einem Vierteljahrhundert berichtet sie als Landeskorrespondentin für die Rheinpfalz aus Mainz und ist unter anderem für ihre Berichterstattung mit dem Wächterpreis ausgezeichnet worden. Und Karin, ich freue mich ganz arg, dass du heute da bist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Cara, für die Einladung. Du warst ja selbst 8 Jahre Landeskorrespondentin, wenn auch in Baden-Württemberg. Aber du weißt, dass gerade in diesen Wahlkampfzeiten Dichtung und Wahrheit doch näher beisammen liegt, als es uns Journalistinnen lieb ist.
Das stimmt. Karin, du bist heute da, um mit mir über das Thema Migration zu sprechen. Und für die Menschen in Rheinland-Pfalz ist Zuwanderung ja eins der drängendsten Probleme laut Umfragen. Bring uns doch nochmal auf Stand. Wie emotional besetzt ist dieses Thema denn?
Ehrlich gesagt ist es im Moment relativ ruhig um das Thema. Das kocht ja immer hoch, wenn was passiert, und gerade ist nichts passiert. Im Januar konnten wir auch beobachten, dass bei der SWR-Umfrage das Thema Bildung an Platz 1 gerückt ist, hat die Migration also von dieser Spitzenposition verdrängt. Und wenn ich so ein Jahr zurückdenke, das war ja etwa die Zeit der Bundestagswahl, da erinnern wir uns alle, da waren Anschläge oder Attacken wie jene in Aschaffenburg, bei der ein kleines Kind ermordet wurde und auch ein Mann, der geholfen hat. Da hat das die Politik elektrisiert, natürlich auch die Journalistinnen und Journalisten und die ganze Bevölkerung. Und da kam es dann auch zum Teil zu so Überreaktionen in der Politik. Aber im Moment ist es wirklich in Rheinland-Pfalz vergleichsweise ruhig. Und ein Thema, das im Januar mal kurz hochgekocht ist, ist auch schnell wieder abgeebbt. Da wurde nämlich bekannt, dass innerhalb von 18 Monaten mehr als 900 Asylbewerberinnen und Bewerber aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes verschwunden sind. Und als dann noch herauskam, dass 600 von ihnen oder mehr als 600 polizeilich auffällig geworden sind, da hat das natürlich diesen damals noch Vorwahlkampf heftig geprägt.
Hast du dir mal die Zahlen angeschaut? Also wie viele Menschen kommen denn aktuell zu uns?
Ja, im vergangenen Jahr waren das etwas mehr als 5.000 Menschen, die als Asylbewerberinnen und Bewerber zu uns nach Rheinland-Pfalz kamen. Zum Vergleich, gehen wir mal 3 Jahre zurück, da waren es noch 15.000.
Also das Dreifache. Und die Ukrainer, die zu uns kommen, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland fliehen, die zählen da ja nicht mit rein. Kannst du mir sagen, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer denn nach Rheinland-Pfalz gekommen sind?
Ja, das waren im vergangenen Jahr schon deutlich mehr als Asylbewerberinnen und Bewerber. Das waren mehr als 9.000 Personen, die vor dem Krieg geflohen sind, den Putin dort angezettelt hat, dessen 4. Jahrestag wir jetzt leider noch in Erinnerung haben. Und auch diese Zahlen sind trotz des anhaltenden Krieges rückläufig. Im Jahr vorher waren es noch 2.000 mehr.
Wie viele der Menschen arbeiten denn tatsächlich?
Ja, die Zahl habe ich extra noch mal beim Arbeitsministerium abgefragt. Von den geflüchteten Menschen, die so innerhalb der vergangenen Jahre zum Beispiel aus Syrien und aus Afghanistan zu uns kamen, arbeiten 50,5% derjenigen, die im erwerbsfähigen Alter sind. Das waren also genau gesagt 73.000. Unter den Ukrainerinnen und Ukrainern sind es etwas weniger, nämlich 41%. Und wenn du jetzt wissen willst, ob das viele oder wenige sind, dann kann ich dir einfach zum Vergleich nochmal sagen, wie die Beschäftigtenquote aller 15- bis 65-Jährigen in Rheinland-Pfalz ist. Das sind im Moment 67%.
Es ist ja auch nicht von Anfang an möglich zu arbeiten. Da gibt es ja auch noch Restriktionen, die unser Bundesinnenminister gerade lockern möchte. Wie wir zuletzt gehört haben, ein Vorstoß von Alexander Dobrindt, Das wird uns sicher auch noch ein bisschen begleiten und beschäftigen. Wenn doch jetzt die Zugangszahlen enorm nach unten gehen im Vergleich zu den Vorjahren, dann sollte sich die Lage doch in den Städten, Gemeinden, Kreisen deutlich entspannen, oder?
Zum Teil stimmt das schon. Der Druck auf den Wohnungsmarkt, der wird zumindest nicht noch größer. Wir haben bei unseren Kolleginnen und Kollegen in den Lokalredaktionen schon lange nicht mehr gelesen, dass neue Containersiedlungen für die Flüchtlinge aufgestellt werden. Also da entspannt es sich langsam. Aber ich habe neulich Andreas Göbel getroffen. Er ist der Geschäftsführer des Landkreistages hier in Rheinland-Pfalz und habe ihm genau gesagt, wird doch jetzt entspannter, oder? Und dann sagte Herr Göbel zu mir, nichts ist entspannt, es gibt einen Berg unerledigter Aufgaben. Und er hat sich wirklich richtig empört und hat gesagt, dass gerade in den Kitas und in den Schulen die Kapazitäten fehlen. Und wir haben ja auch schon einen Podcast zum Thema Bildung aufgenommen und wissen von daher, gerade dort wird Kindern das Elementare beigebracht. Und das fängt für viele einfach mit der deutschen Sprache an. Und wenn sie das nicht beherrschen, wenn sie nicht Deutsch können und in die Schule können, dann wird es übel und am Ende stehen Kinder ohne Schulabschluss. Und das wollen wir alle nicht und das wollen wir den Kindern auch nicht zumuten. Also nein, es ist nicht wirklich entspannt.
Du hast es gerade angesprochen, Karin. Die Leute brauchen ja nicht nur ein Dach über dem Kopf. Das ist ja viel zu kurz gesprungen. Die Menschen brauchen einen Kita-Platz für ihre Kinder. Sie brauchen selber Deutschkurse. Sie müssen sich selber auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle suchen oder vermittelt werden. Wie gut klappt es denn mit der Integration?
Ich glaube, dort, wo ganz viele engagierte Ehrenamtliche noch unterwegs sind, davon sind es auch ein paar weniger geworden als noch vor 10 Jahren. Und wenn sich die geflüchteten Menschen selbst sehr stark engagieren, um sich auch zu integrieren, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ärgerlich ist es natürlich, wenn ihnen dabei Steine in den Weg gelegt werden. Als jüngst die Bundesregierung beschlossen hat, weniger Integrationskurse zu finanzieren, da ging hier nicht nur bei den NGOs, sondern auch bei der rheinland-pfälzischen Integrationsministerium, das ist Katharina Binz von den Grünen, die hat sich wirklich massiv geärgert darüber. Das Land ergänzt im Moment schon das Angebot an Integrationskursen, Sprach- und Integrationskursen. Zuletzt waren das 2,5 Millionen Euro im Jahr. Aber das reicht nicht und das Land kann das auch nicht alles kompensieren, was der Bund jetzt nicht mehr bezahlt.
Du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen, Karin, nämlich das Land ist ja nicht für alles verantwortlich. Also gerade die Integrationskurse sind ja eigentlich Aufgabe des Bundes, dass der Bund die Gelder dafür zur Verfügung stellt. Nun ist eine originäre Aufgabe des Landes ja, die Menschen abzuschieben, die nicht bleiben können. Wie geht das Land hier vor? Wie sieht es da in Rheinland-Pfalz aus?
Ich glaube, da ist deine Erfahrung aus Baden-Württemberg schlägt da ein bisschen stark durch. In Rheinland-Pfalz ist es so, dass nur aus den Erstaufnahmeeinrichtungen, die in Landeshand sind, diese Abschiebung auch wirklich vom Land organisiert werden. Sind die Leute erstmal auf die Kommunen verteilt, dann sind die Kommunen zuständig dafür. Man muss sich jetzt vorstellen, eine Kreisverwaltung in der Südwestpfalz oder im Donnersbergkreis, die muss sich dann im Zweifelsfall mit Burkina Faso oder ich weiß nicht mit welchen Herkunftsländern beschäftigen, um die Leute dann dahin zu bringen. Sie müssen auch eigentlich den Flug selbst buchen und nicht nur die Abschiebung, wo dann, was ja unschöne Szenen gibt, wenn die Polizei und das Ordnungsamt klopfen, sondern auch dieses ganze Backoffice. Da hilft das Land in einigen Fällen. Da gab es beispielsweise jemanden, der in Windesheim ganz furchtbar randaliert hat. Und obwohl der noch nicht verurteilt war, hat das Land dann schon auch geholfen, dass der außer Landes gebracht wurde. Aber da stehen die Kommunen vor allem. Ja, manchmal fühlen sich auch ein bisschen im Regen stehen gelassen. Aber schon Olaf Scholz, als er Kanzler war, wir erinnern uns, es soll in großem Stil abgeschoben werden. Das ist zur Politik geworden, nicht nur auf Bundes-, sondern bis weit hinunter.
Kannst du mir denn was zu Zahlen sagen?
Ja, tatsächlich sind auch mehr Leute abgeschoben worden. Im vergangenen Jahr waren das landesweit exakt 1066 Personen und es sind rund 190 mehr als im Vorjahr. Also diese Idee, in größerem Stil abzuschieben, die wirkt. Was aber noch mehr zugenommen hat, das sind die geförderten freiwilligen Ausreisen. Da kriegen die Leute, es ist ehrlich gesagt ein Handgeld, soweit ich weiß, kriegen die, um das Land selbst zu verlassen und wieder in ihre Heimat auszureisen. Das ist einfach weniger brutal, muss man mal so ausdrücken. Und das funktioniert auch. Es waren im vergangenen Jahr 850 Leute. Das sind 250 mehr als noch im Jahr zuvor.
Jetzt würde ich gerne mal noch deine Erfahrung und deine Sicht auf das Thema anzapfen. Wo gibt es Handlungsbedarf?
Naja, zum einen ist es schon so, warum soll jeder Landkreis sich selbst damit auseinandersetzen, den Leuten Papiere zu beschaffen oder mit den Herkunftsländern Kontakt aufzunehmen? Da gibt es ja jetzt schon in Trier eine Stelle und die ist auch ausgebaut worden, soll noch weiter ausgebaut werden. Da wäre, glaube ich, eine Zentralstelle wirklich eine ganz sinnvolle Einrichtung. Was auch noch ein Problem ist, das hat zuletzt Ministerin Binz angesprochen, die Leute, die subsidiären Schutz haben, also beispielsweise Syrer oder Afghanen, die dürfen ihre Familienangehörigen nicht nachholen. Und da sagt Katharina Binz, wenn die ihre Familie nicht nachholen dürfen, dann klappt es auch mit der Integration noch mal schwieriger. Dann funktioniert das einfach nicht richtig. Und worin ich wirklich auch ein zunehmendes Problem sehe, wenn der Ehrgeiz, zu hohen Abschiebezahlen zu kommen, wirklich zu groß wird, wer wird denn dann abgeschoben? Dann ist das die gut integrierte Familie, dort, wo die Kinder in die Schule gehen, dort, wo die Eltern vielleicht schon eine Arbeitsstelle haben, die sind zu finden. Die Leute, die untertauchen, die trifft man einfach nirgends an.
Dann lass uns doch jetzt mal noch kurz auf den 22. März schauen, auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Da haben die Parteien ja bestimmt auch ein paar Ideen, wie sie mit dem Thema Migration umgehen wollen oder was ihnen da so vorschwebt. Kannst du mir da mal ein bisschen sagen, was sind denn so die unterschiedlichen Konzepte?
Naja, wenn wir von großen Abschiebezahlen sprechen, dann denken wir natürlich alle an die AfD. Und da hat der Landesvorsitzende schon angekündigt, er will den Flughafen Hahn zum Abschiebeflughafen machen. Da sollen die Rollbahnen glühen. Also es waren schon harsche Worte, die er da gewählt hat. Kam gut an auf dem AfD-Parteitag. Dem steht nur so ein bisschen die Realität gegenüber. Also in Rheinland-Pfalz sind es weniger als 10.000 Menschen, die im Moment vollziehbar ausreisepflichtig sind. Ich bin jetzt nicht so die Luftfahrtexpertin, aber so furchtbar viele Flieger sind es nicht, die man dafür bräuchte. Also da ist ein großes Getöse oder es ist eben doch so, was der Landesvorsitzende hier immer bestreitet, der Jan Bollinger, dass bei Remigration eben doch noch viel, viel mehr Menschen außer Landes gebracht werden sollen. Aber wie gesagt, das bestreitet er ja. Und wenn wir jetzt an die großen Parteien SPD und CDU denken, die haben letztlich beide so das Konzept, dass sie von, also bei der SPD im Programm steht der Begriff verlässliche Ordnungspolitik. Also beide hoffen, dass das europäische System GEAS auch seine Wirkung entfaltet, dass tatsächlich an den europäischen Außengrenzen, wie auch immer, ein Schutz errichtet wird, dass die unkontrollierte Migration eingedämmt wird. Und ganz ehrlich, dieses Dublin-System, was wir im Moment haben, dem muss auch wirklich niemand nachtrauern. Es funktioniert einfach nicht. Die Leute kommen zum Beispiel in Italien an und wenn sie in Italien als erstes registriert werden, ziehen aber weiter nach Deutschland, weil sie sich nicht so an die europäische Bürokratie halten und werden hier aufgegriffen, dann muss Deutschland gucken, weil nach Dublin-Regeln darf das Verfahren nur in Italien geführt werden, wie sie die Leute wieder nach Italien bringen. Und so haben es mir Verantwortliche aus dem Ministerium auch schon geschildert. Die müssen dann am Tag X um Punkt 12 Uhr die Leute dort abliefern, egal wie. Und wenn es dann 13 Uhr wird, weil der Flug Verspätung hat, dann sagen sie, oh nee, probiert's nochmal. Das funktioniert einfach hinten und vorn nicht. Und deshalb ist es wahrscheinlich schon gut, wenn es ein europäisches System gibt. Aber das kann die Landtagswahl natürlich nicht so wirklich beeinflussen.
Karin, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal.